Andere Leute haben das sicherlich auch. Aber warum fängst du nicht an, empfinden sich andere?
Auf seine Frage, ja.
Oder eine Anmerkung, eine Kritik, ein jubelndes Lob.
Du hast jetzt schon selber begonnen, der Diskussion die existenzielle Schwere zu nehmen. Ich behaupte schließlich, dass es säkulare Inseln in der menschlichen Gesellschaften geben, wo Menschen quasi sich vereinsmäßig organisieren, um zum Großteil wieder besseres Erwarten oder mit wieder bessere Berechtigung die Emotion der Hoffnung kultivieren. Ich bin unter anderem gelernter Kultursoziologe und habe als solcher ein paar Jahre über Fußballfans geforscht. Und wenn man sich sozusagen Rapid-Anhänger anschaut,
sehr schön,
haben die sozusagen relativ wenig Hoffnung, dass der Verein in den nächsten 20 Jahren irgendwie das erreicht, was man hoffen sollte. Aber es geht offensichtlich nicht um das, sondern es geht
nein,
darum.
Da sitzt jemand, der die Hoffnung hat.
Das ist ja auch okay. Aber es geht offensichtlich darum, sozusagen im Verein mit anderen diese Hoffnung zu kultivieren, auch wenn es keine Chance ist dazu, weil der Verein zum Beispiel sich seit vielen Jahren weigert, die neoliberale Wende mitzugehen. Ja? Und dann hat man halt keine Chance. Das heißt, es gibt jenseits der Versprechen im religiösen Bereich, die sozusagen die Existenz erleichtern sollen oder einem helfen sollen, sich drüber zu schwindeln, dass es mitunter nicht so leibend ist, bis hin zum biografischen Erfolgsversprechen auf mehr, was auch immer, materiellen Reichtum. Offensichtlich eine Emotion oder eine Hoffnung als Teil dieses Ensembles menschlicher Emotionen, auf das die Menschen einfach stehen und Möglichkeiten finden, das gemeinsam zu kultivieren.
Jetzt muss ich als Fußballexpertin geworden werden. Ich habe eine Fußballausstellung gemacht, deswegen muss ich als Fußballexpertin, die ich mich jetzt so ein bisschen wähne, würde ich fast sagen, Fußball würde ich auch unter diese Ersatzreligionen, ehrlich gesagt, ein bisschen subsumieren. Und mag der Meistertitel oder die Champions League weit weg sein, aber die Austria kann man immer noch schlagen. Also es gibt noch etwas Realistisches, was man hoffen kann, und etwas komplett Illusorisches oder etwas in der Ferne. Ja? Und ich glaube, das ist... Aber wenn man das runterbricht, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja? Also und das hat auch mit Resilienz zu tun, nicht? Also wenn man nur auf die Champions League hofft, dann ist man vielleicht schnell frustriert. Ja? Ja. Wenn man sich auf den Zwischenweg konzentriert, ist es auch leichter, mit Rückschlägen umzugehen. Ich fand, dass... ich weiß nicht mehr, in welchem Roman das war, es ging um einen Spieler, der gesagt hat, ich meine, eine Langzeitbeziehung ist ja ziemlich wahrscheinlich gegenüber einem Lottosechser. Einen Lottosechser kriegt man nicht, aber warum spielen so viele? Und der beschreibt in dem Roman, ich spiele ja nicht, weil ich glaube, dass ich gewinne. Ich spiele für die Hoffnung, dass ich, was ich dann für ein Leben haben könnte, für diesen Moment der Fantasie, und dafür ist es eigentlich relativ billig. Also sonst müssen wir Drogen kaufen, viel teurer und gesundheitsschädlich. Das heißt, so ein Lottoschein ist eigentlich auch eine Form von Droge, von ich spiele nicht, ich bin nicht dann wahnsinnig enttäuscht, weil wenn ich mich darauf konzentrieren würde, dann würde ich nicht mehr spielen. Ich spiele für diese Zeit, in der ich mir ausmale, was ich alles machen könnte, wie sich mein Leben verändern würde oder ich die Welt verändern würde. Und das fand ich so ein schönes Bild, ja? Wie man dann damit umgeht.
Möchte noch jemand was?
Ja, ja.
Jetzt wollen wir ganz viele. Wir fangen direkt an.
Ich frage an, ob ich das Thema Hoffnung mit einem konkreten, dramatischen Beispiel erzählen kann.
Ja, bitte.
Vor 10 Tagen ist an einer befreundeten Familie, ein 16-jähriger Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Lenker des Autos war betrunken, hat ihn überholt oder zu Tode gefahren. So, das haben wir bekommen, diese Nachricht. Es hat uns getroffen wie ein Blitz. Dieser junge Mann ist verstorben, weil dieser andere nicht aufgepasst hat. Aber die Familie sind gläubige Christen und einige Tage später waren dann die Beerdigung und wir haben, ich sage es ganz offen, wir haben sehr viel gebetet. Und die Eltern und die Geschwister und die Großeltern haben es ausgedrückt, sie haben eine Hoffnung, weil dieser Junge hat in Jesus Christus geglaubt hat. Das ist eine ganz konkrete Hoffnung. Wir haben eine Beerdigung gehabt in Stadtming, da waren unendlich viele junge Leute, Schulkollegen, Freunde aus der christlichen Gemeinden. Der Vater hat dem Gott in dir gegeben, hat noch eine gesprochen am Sarg. Er hat die Leute aufgerufen, glaubt an Jesus. Das ist die konkrete Hoffnung. Das ist so real, ist es gewesen. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann habe ich eine Hoffnung. Und das wollte ich weitergeben. Das ist tragisch gewesen, aber wir alle sind mitgenommen worden. Wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich eine Hoffnung. Und ich habe ein ewiges Leben. Es gibt auch diesen Vers, den darf ich noch kurz noch lesen. Das kennen alle. Johannes 3,16. Das wollte ich einfach als Beispiel sagen, weil bis jetzt war es für mich etwas theoretisch, aber dieses Erlebnis, was viele von uns, auch meine Bekannten und so weiter gehabt haben, das war konkrete Hoffnung. Weil wir glauben an Jesus und dann habe ich, wenn ich an ihn glaube, bekomme ich das ewige Leben. Danke.
Wer möchte noch was sagen? Bitte.
Stichwort ewiges Leben. Kann es nicht sein, dass Hoffnung einfach auch eine Funktion eines Urtriebes des Menschen ist, nämlich des Überlebenstriebes?
Sicher.
Dass das einfach ein ganz wichtiger, also nehmen wir an, ich kriege irgendeinen ganz fiesen Krebs und ich habe nicht nur 6%, sondern ich habe vielleicht 0,3% Chancen und ich gebe mir trotzdem eine Chemo. Aus diesem Grunde. Oder in seinem Beispiel könnte man auch sagen, es könnte ja auch so ein bisschen verzwickter werden. Also einerseits vielleicht die Versprechen des ewigen Lebens, andererseits vielleicht aber auch, dass dieses Aufsehen, was dieser Tod von diesem jungen Mann erregt hat, andere in Zukunft dreimal nachdenken lässt, ob sie besoffen ans Steuer gehen. Und damit im weiteren Sinne ein Überleben. Also ich glaube, das Überleben ist ein wichtiger Faktor bei der Geschichte.
Ich versuche sozusagen die Hoffnung ein wenig noch mit Inhalt zu füllen und möchte das so versuchen. Also ich habe also in meinem Leben und in meinem Berufsleben so ungefähr vermutlich über 10.000 Interviews mit Menschen geführt, von Kinder- und Jugendheimen über Behinderteneinrichtungen bis hin zum Mehrfachmörder.
Du musst ganz kurz sagen, was du tust beruflich.
Unter anderem, also in meinem Hauptberuf bin ich Menschenrechtsexperte an der Universität, aber in vielen Nebentätigkeiten besuche ich national wie international verschiedenste Einrichtungen und beurteile sie auf ihre Menschenrechtskonformität.
Also Justizeinrichtungen?
Auch Justizeinrichtungen. Also von den 10.000 Häftlingen in Österreich kenne ich dem Gesicht nach alle und dem Gespräch nach ungefähr die Hälfte.
Wow.
Und was mir aber viel wichtiger ist, und da möchte ich was mitgeben, das kommt aus der Behindertenrechtskonvention, weil mein Hintergrund ist ja Jurist zu sein, die haben das Prinzip Nothing about us without us. Das heißt, nothing about us without us. Also nichts über uns, wenn wir selbst nicht dabei sind. Und was sich durch all diese Institutionen und all diese Menschen zieht, die dann sich wieder eine neue Zukunft aufbauen, ist im Englischen Empowerment, und das ist mit zwei Elementen gefüllt. Einerseits Selbstwirksamkeit, also das Gefühl zu haben, selbst was bewegen zu können, die Tatsache, und die Emotion zu dieser Selbstwirksamkeit. Das ist ja vollkommen egal. Ja? Also ich habe mit einem Mehrfachmörder gesprochen, der hat mir immer die Emotion gehabt, dass Kinderschänder schlecht sind und hat den Kinderschänder im Gefängnis umgebracht. Ja? Und, aber er hat sich gut gefühlt dabei. Also es, man will damit auch sagen, das muss nicht immer eine feine Geschichte sein. Ja? Aber er hat das Gefühl gehabt, was Gutes getan zu haben, weil er hat wenigstens einen Kindermörder beseitigt noch. Also es geht um Selbstwirksamkeit und um die Emotion dazu. Und wenn wir die, glaube ich, haben, und ich habe sie ja für sozusagen die Verbreitung der Menschenrechte, und das bewegt mich jetzt mal wieder in jeder Sekunde, dann geschieht Hoffnung, weil wir sozusagen den Anspruch haben, dass ja irgendjemand auch uns folgt und irgendjemand der Idee folgt, weil man überzeugen kann. Und so funktioniert vielleicht Hoffnung.
Das ist interessant, dass du das sagst. Einer meiner Lieblingssätze im Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil ist, wo er sagt, also es gibt einen Wirklichkeitssinn, aber es gibt auch einen Möglichkeitssinn. Und der Wirklichkeitssinn sagt, so sind die Sachen halt, und der Möglichkeitssinn sagt, naja, aber die müssen ja nicht so sein. Und ich fand das spannend, weil ich einem Freund, der auch mit dieser Seagull Foundation verbunden ist, einem Dichter, eine E-Mail geschrieben habe, als ich an diesem Buch gearbeitet habe und gefragt, was bedeutet Hoffnung für dich? Und er hat gesagt, also ehrlich gesagt, ich mag das Wort nicht. Auch natürlich nicht aus einer christlichen Kultur, interessanterweise. Und er hat gesagt, was ich eigentlich mag, ist ein Möglichkeitssinn. Und er sagte dann, und das fand ich poetisch, aber auch irgendwie richtig, er hat gesagt, die besten Sachen in meinem Leben sind immer dann gelungen, wenn ich mich auf die Verletzlichkeit des Handelns eingelassen habe.
Die Verletzlichkeit?
Und das fand ich, ja, die Verletzlichkeit des Handelns. Und das fand ich ganz wunderbar, denn wenn man etwas tut, dann riskiert man auch das Scheitern.